Bitte nehmt eure Bibeln. Wir Kapitel 3, Nehemia Kapitel 3, Vers 33 bis Nehemia Kapitel 4, Vers 8. Das wird jetzt bei der Übersetzung manchmal ein bisschen schwierig, weil das im Englischen eine andere Verszählung ist. Aber jetzt im Deutschen, es könnte auch im Deutschen sich je nach Übersetzung ändern, ich weiß das jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, ich lese jetzt in meiner Übersetzung Kapitel 3, Nehemia Kapitel 3, ab Vers 33. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen, und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu, und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Lücken sich zu schließen begann, da wurden sie sehr zornig, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und Judah sprach: Die Kraft der Lastträger wankt, und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen: Die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten: Von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter der Mauer, an die offenen Plätze, und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Das Gras vergeht und die Blume fällt ab, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du unsere Augen öffnest und dass du uns Licht schenkst, dass du uns in jeder Weise unsere Gedanken erneuerst, dass wir wunderbare Dinge in deinem Gesetz verstehen und dass du uns Verständnis schenkst. Nicht nur, dass Widerstand kommt, sondern dass wir auch erfahren, wie wir dagegen Widerstand leisten können und dass wir nützlich sind um deines Königreiches willen und Werkzeuge in den Händen eines mächtigen Gottes, der zu seiner eigenen Herrlichkeit baut. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir Kapitel 3 betrachtet, das von Nehemias Liste enthält über die einzelnen Leute, die an der Mauer bauten. Und wenn ihr genau darauf, es waren 41 verschiedene Sektionen der Mauer aufgelistet. Vielleicht erinnert ihr euch auch, dass die Leute, die wir betrachtet haben, die sehr eigentümlich waren. Es waren Leute von jeder Art von Beruf, die man sich vorstellen kann, außer Bauleute oder Soldaten. Er hatte Salbenmischer, Priester, alte Männer, junge Frauen, Politiker, ganz ungewöhnliche Werkzeuge, die Gott hier gebraucht hat, um die Mauer wieder zu bauen, damit sie in Frieden anbeten können. Und heute, wie wir am Ende von Kapitel 3 weiterfahren, sehen wir, welche Schwierigkeiten dem Volk Gottes hier begegnet sind. Das große Thema dieses Abends ist Dienen im Angesicht von Widerstand. Und die zwei Punkte, die ich heute bedenken möchte anhand dieses Abschnittes, ist zum Ersten der Widerstand die Lieblingsattacke der Gegner. Das sind die Verse 33 bis 35 und dann andere Verse. Das muss ich dann sagen, wenn wir hinkommen, weil die Verszählung ist völlig anders hier als im Englischen. Die Verse 1 bis 33 bis 35, da sehen wir das Herz derer, die dem Herrn und seinem Werk Widerstand leisten. Der Text gibt wieder, und als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Seht ihr, diese Beschreibung gibt uns hier Einsicht, dass es nicht nur ein gegnerischer Mann, sondern oder der nur militärisch besorgt war oder Sorgen darüber, was jetzt passieren möge. Zumindest ist das nicht das, was ihn dominiert, was die Gefühle seines Herzens dominiert, sondern er ist einfach ärgerlich. Er ist sehr verärgert, zornig. Das wird uns hier gesagt. Das ist das Herz Sanballats, was wir hier sehen. Und dass er die Juden spottete, das es war deutlich in seinem Aussehen, wie sein Herz aussah. Jeder Widerstand gegen das Werk ist nicht nur ein Widerstand, ein gegensätzlicher Gesichts, eine gegensätzliche Anschauung, sondern es ist auch Zorn. Es ist natürlich auch Zorn oder Ärger über Gottes Volk, aber vor allem gegen Gott selbst. Denn der Ungläubige oder der Nichtchrist ist gegen Gott gerichtet. Und es ist wichtig, dass ihr das seht, die Feinde des Werkes Gottes sind. Das sind nicht nur Leute, die einfach historisch falsch verstanden wurden, die nicht so schlimm sind und die eigentlich ganz nette Nachbarn wären, sondern es sind Leute, die vom Herzen her zeigen, dass diese Herzen verärgert sind und Gott nicht leiden können. Und was Vers 33 folgt, ist der Bericht vom Beginn dieses Widerstandes. Vers 34: Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Dieser Lieblingsangriff ist, der bevorzugte Angriff ist eine negative Kampagne, eine Verleumdung der Juden. Das ist nicht nur das, was ein zorniges Herz von sich gibt, sondern es ist eine berechnete Attacke gegen Gott und sein Volk. Das ist in der Gegenwart seiner Brüder und der Armee von Samaria. Wer sind seine Brüder? Das weiß ich nicht. Es ist schwierig, wer das sein könnte. Sanballat, Tobias sind jetzt nicht die normalen. Vielleicht sind es ja auch die Armee von Samaria. Wenn du nicht weißt viel über die samaritischen Leute, waren nicht sehr organisiert. Es war jetzt kein Königreich, sondern es waren vielleicht eher Rebellen oder so Plünderer wahrscheinlich. Was machen die ohnmächtigen Juden? Fragt er sie jedenfalls. Es sind rhetorische Fragen, die hier gestellt werden. Und sie bringen den Hörer dazu zu sagen, nee, das ist unmöglich. Diese Aufgabe kann nicht beendet werden, es kann nicht erfüllt werden und es sind Beschuldigungen gegen das Volk von Israel. Und dann haben wir diesen Angriff von Sanballat, der noch von Tobia, dem Ammoniter, ergänzt wird. Der sagt nämlich, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Also selbst wenn ein kleines Tier hochsteigt, das heißt, sie lästern dem Volk Gottes und bringen hier Beschuldigungen und Verleumdungen. Und das ist ein Angriff gegen das Volk Gottes, gegen ihre Gedanken und gegen ihr Herz. Das Ziel davon ist Entmutigung. Diese Angriffe haben als letztes Ziel einfach den Wunsch, dass Gottes Volk entmutigt sei und dass sie ihre Aufgabe niederlegen, aufgeben. Sie wollen, dass das Volk Gottes von Israel glaubt, dass es keine Hoffnung gibt, dass die Steine zu sehr verbrannt sind, um eine stabile Mauer zu formen. Und dass diese Mauer, die sie bauen, in Wirklichkeit nichts wert ist. Und dass sie auch sagen, ich bin ja nicht mal ein ausgebildeter Bauarbeiter, ich bin nur ein Salbenmischer oder ein Goldschmied, ich kann das ja gar nicht tun. Und es bringt nichts und es wird nicht mal einen Hund aushalten, wenn diese Mauer fertig ist. Das heißt, diese Feinde wollen, dass das Volk Gottes entmutigt wird und dass sie aufgeben, dass sie die Arbeit niederlegen. Seht ihr, einige mögen sagen, das war eine psychologische Kriegsführung hier. Das sind Sachen, die wie eine Propagandaschrift, die verteilt wird in Jerusalem und dann, dass man hofft, dass die Leute das dann auch glauben, was da ist. Nach dem Motto, Widerstand ist zwecklos. Aber ich möchte euch darauf hinweisen oder deutlich machen, es ist auch ein geistlicher Kampf, ein geistlicher Angriff. In dieser schrecklichen Attacke gegen das Volk Gottes. Warum ist hier so eine Betonung? Ich bin überzeugt, das ist die Lieblingsvariante von Satan, wie er angreift. Das ist nicht nur die Methode von Kriegsführern im Altertum, sondern es ist Satans Angriff gegen dich, der dann sagt, du hast nicht die richtige Ausbildung, die richtige Erfahrung, die richtige Persönlichkeit, du bist nicht nützlich für Gott. Gottes Ruf für dich wird nutzlos sein, weil du gar nicht dazu befähigt bist, das zu tun, was er will. Egal, was du versuchst, es wird auseinanderfallen. Es wird nicht fertig werden, denn Satan möchte, dass du aufgibst. Und dass du glaubst, du bist niemand und du bist nutzlos für den Herrn der Herrlichkeit. Satan möchte, dass du das glaubst. Denn es ist die einfachste Attacke im Krieg, ein Feigling ausführen könnte. So wie jetzt auch Tobia und Sanballat. Denn es verursacht schwere Wunden bei Leuten, die nicht darauf vorbereitet sind. Fahren fort, wenn wir auch in Kapitel 4, Vers 1. Da wird so eine Art kalter Krieg. Kapitel 4, Vers 2. Sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung ausrichten wollen. Und in Vers 4 sehen wir dann, in Juda sagen die Leute, vielleicht innerhalb der Mauer oder die da drumherum gelagert sind, oder wahrscheinlich. Denn sagen, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Und es hat einen Effekt, eine Wirkung auf sie, eine ernsthafte Wirkung. Die Menschen von Israel werden entmutigt. Sie zweifeln nun an sich und dem Werk. Und ganz offensichtlich ist hier auch impliziert, dass sie auch an der Stärke und Macht des Gottes des Himmels zweifeln. Und in Vers 6, als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, die in der Nähe wohnten und es kamen und es uns wohl 10-mal sagten, Zehnmal. Von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Ist die Frage, hier sind das jetzt Leute, die in Wirklichkeit dem Feind angehören? Die vielleicht, oder sind es Juden, die einfach nur ängstlich sind? Aber was du auf jeden Fall sehen solltest, ist, dass diese Art von Angriff von niederträchtigem Angriff gegen Gottes Volk kann sehr effektiv sein. Wie weiß denn jetzt der Schreiber von dem Buch eigentlich, was hier gesagt wird? Er ist innerhalb der Mauern bei diesem Dienst. Er ist gar nicht in dem Lager, wo diese ganzen Gerüchte umhergehen. Wie weiß er das denn eigentlich? Weil diese Propaganda effektiv war und es kam dann auch ihm zum Ohren. Es wurde gehört und hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Es ist wie ein kleiner Hammer, diese Worte, die Stück für Stück die Zuversicht der Leute weggebrochen haben. Es war eine effektive Waffe, die hier gebraucht wurde. Die Lieblingsattacke der Gegner gegen das Volk Gottes ist, zu uns zu kommen und uns zu überzeugen, dass wir nicht nützlich sind für den Herrn, sodass wir entmutigt sind und wir einfach aufgeben. Das ist die Lieblingsattacke der Gegner. Nun lasst uns auch sehen, was die stärkste Verteidigung des Christen ist. In diesem Abschnitt haben wir nicht nur den Bericht des Angriffs und der Entmutigung, sondern wir haben auch den Bericht von Nehemias Reaktion. Und du kannst dir selbst die Frage stellen, jeder Christ sollte das tun, was sollten wir tun angesichts von Entmutigung? Denn wenn du niemals entmutigt warst als Christ auf geistlicher Grundlage, dann wache auf, lies ein paar Artikel in unserem aktuellen Zeit ist ein Kampf gegen die Gemeinde, der erreichen möchte, dass dein Dienst für Gott nutzlos ist und dich auch glauben lassen will, dass du nichts tun, sagen und erreichen kannst, und dass das Evangelium nichts mehr in der Welt bewirken kann. Und du könntest die Frage stellen, was sollen wir nun tun? Nehemia gibt uns zwei Teile von einer biblischen Herangehensweise zur Verteidigung. Der erste Teil ist Gebet. In Vers 36, 3 Vers 36. Nehemia ganz einfach, ganz plötzlich, wie oft in diesem Buch, betet. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde von dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Nehemias Taktik, seine erste Verteidigung, wie er nun auch standhaft bleibt in dieser ursprünglichen Attacke, ist, dass er betet. Das ist ganz einfach. Wir haben ihn bereits als Mann des Gebetes kennengelernt. Am Königshof. Dieses herrliche Gebet, wo er in einem Moment betet und dem König dann geantwortet hat, in Susa damals. Er ist ein Mann des Gebets, der Nehemia. Aber es ist nicht seine zweite Handlung hier, sondern seine erste Handlung. Seine erste Handlung. Ich möchte, dass du verstehst, das Gebet. Die Gewissheit ist, die Zuversicht, die unsere Handlungen befeuert. Denn sie stärkt uns den Glauben, dass er Gott gut ist und dass er Macht hat und dass er die Gebete seines Volkes hört. Das sollte deine erste Handlung sein, nicht etwas, was du später tust. Du solltest nicht jetzt handeln und dann später beten, sondern du solltest beten und dann handeln. Und so betet er. Lass uns sein Gebet und die Teile davon kurz betrachten. Das ist ein Fluchgebet. Das ist ein Gebet mit Dornen. Das ist kein freundlich, freudiges Friede, Freude, Eierkuchengebet, Und es ist bestimmt nicht das Gebet, mit dem du deine Kinder jede Nacht ins Bett schicken willst, sondern es ist ein Gebet in Kriegszeiten. Das ist ein hartes Gebet. Und ich möchte deutlich sagen, es ist ein Gebet, das fast völlig vergessen geraten ist in der modernen Kirche, vor allem in der westlichen und postmodernen Welt. Denn wenn wir solche Gebete lesen, dann wird uns ganz komisch im Magen. Und wir denken, wie kann er nur so beten? Das ist doch völlig lieblos. Das ist doch völlig entmutigend. Das ist ganz harsch. Das ist nicht etwas, was du heute in der Gemeinde finden würdest. Aber Freunde, vielleicht sollten wir unsere Haltung, unsere Gedanken, unsere Herzen über den Herrn im Himmel verändern. Und der, hört mal, wie er betet. Es ist nicht nur ein Gebet gegen Menschen. Er bringt nicht einfach irgendwas hoch, als wäre er jetzt so, er sieht ihre Schwachpunkte und schießt dann drauf, sondern es ist ein Gebet, dass Gott ihnen das geben möge, was sie getan haben, dass er diese Attacke, die sie gegen sein Volk ausführen, dass er diese Attacke gegen sie zurückwendet und das wieder auf ihren Kopf zurückbringt. Seht ihr das? Das ist ganz einfach. Lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Herr, lass das, was sie uns antun wollen, ihnen passieren. Die Sünde, die sie gegen uns bringen, lass sie diesen Stachel fühlen. Herr, wende es auf sie zurück. Aber das ist nicht alles, was er betet. Er fährt fort und sagt noch mehr. Und ich denke, das ist ein Gebet, das vielleicht keiner von euch beten würde. Decke ihre Schuld nicht zu. Und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Siehst du das? Das ist nicht evangelistisch. Das folgt nicht der allgemeinen Kultur der heutigen Gemeinde. Nach allem, lasst mich, sollen wir nicht unseren Feinden vergeben? Wir sollen die andere Wange nicht hinhalten? Natürlich sollen wir das. Aber versteht ihr, was er betet? Er betet nicht um Gnade, sondern um Gerechtigkeit. Denn er glaubt, dass sein Gott gerecht ist, dass in den Herzen seines, im Herzen seines ewigen Gottes ist deutlich, diese Leute tun etwas Falsches und sie verdienen Strafe. Sie tun das Falsche. Und Nehemia betet, der das betet, ist genauso richtig und genauso biblisch. Und genauso gegründet im Charakter und der Person Gottes. Und das ist eine Wahrheit, die hier deutlich wird, die auch in allen Seiten der Bibel vertreten wird, auch im Neuen Testament, dass Menschen, die den Glauben an Jesus bekennen, erhalten Gnade. Und die, die der Heiligkeit und der Versöhnung widerstehen, dass Gott einen himmlischen Zorn über sie ausschüttet in der ewigen Hölle. Das ist eine biblische Wahrheit. Und es ist genauso gut. Und es ist genauso deutlich, denn es ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir mit dem nicht zurechtkommen, dass Gott gerecht ist und dass Sünder Hölle verdienen, dann können wir nie ein wirklich deutliches Verständnis von dem bekommen, warum Jesus überhaupt am Kreuz leiden musste. Denn am Kreuz war Gott gerecht. Und hat den Zorn, der gegen uns gerichtet war im Fleisch, den schüttet er am Kreuz aus. Denn Christus konnte am Kreuz ja gar nicht rechtmäßig bestraft werden, wenn es nicht unsere Sünde gewesen war, für die er bestraft wurde. Und es liegt alles daran, dass Gott gut ist. Sollte das hier ein normales Gebet sein? Nein. Aber es sollte auch kein Gebet sein, das dir den Magen umdreht oder das dich überrascht. Es ist ein Gebet, das einfach nur den Charakter Gottes wieder zeigt. Denn wenn er Gnade ausschüttet, dann ist es bestimmt nicht deswegen, weil irgendein Mann, eine Frau oder ein Kind es verdient, sondern weil er gnädig ist. Und er begrenzt seinen Zorn, beziehungsweise er schüttet ihn über Jesus aus. Wenn wir nun fortgehen, sehen wir in Vers 38 meine ich, dieses Gebet. Achso, es ist in Vers 37, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Das ist der Grund für das. Es geht hier um Gott und seine Gerechtigkeit. Es geht um seine Herrlichkeit. Und es geht um ihren Angriff gegen ihn, der gegen das Volk Gottes gerichtet war. Hier sehen wir dieses Muster von Beten. Und wir. Achso, Kapitel 4, Vers 3. Wir beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf. Wir beteten zu unserem Gott. Das ist nicht nur für Leiter, sondern auch für jeden Christen die erste Verteidigungslinie gegen die Hölle, die erste Verteidigungslinie gegen die Attacken von Hölle, Tod und Satan. Und der zweite Teil von der Verteidigung eines Christen ist Handeln. Vertauscht das nicht, erst handeln, dann beten, sondern erst beten, dann handeln. In folgend, Kapitel 36 und 37 gibt es, Vers 38 nun, wir bauten weiter an der Mauer. Sie bauten und dann bauten wir die Mauer weiter. Und die Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Eine der Sachen, die wir hier behutsam angehen müssen, ist, auch Archäologie, wie wir Archäologie behandeln. Es kann uns helfen, wenn wir Archäologie haben. Sie kann uns helfen manchmal, aber sie ist begrenzt. Aber es gibt etwas Herrliches, was in Jerusalem gefunden wurde, und zwar die Reste der Mauer von Nehemia. Man bekommt hier eine Ahnung von dem Werk. Wir haben jetzt hier diese Schmähung von Tobia, der sagt, ein Fuchs kann die Mauer zum Einsturz bringen, aber eine Archäologin hat die Mauer gefunden und die Mauern sind 9 Fuß dick. Die sind nicht schön und poliert, aber sie sind ziemlich stabil. Nimm ein paar Autos und stell dir vor, du würdest Kopf voraus in eine 9 Fuß dicke Wand hineinfahren. Du würdest nirgendwo mehr hinkommen. Also jetzt also selbst Mauern in militärischen Lagern, die jetzt natürlich heutzutage mit Metall auch vermischt sind, sind trotzdem nicht so dick. Also die Leute haben sich dazu aufgemacht, das zu bauen. Eine deutliche Verteidigungsmauer. Die haben diese Art von Arbeit getan. Und ihre Handlung war nicht nur aus irgendwas, was halt immer zurückgeblieben ist, sondern es ist aus dem Eifer des Gebets entstanden. Ihre Handlung ist durch den Charakter Gottes geformt worden, denn sie hatten gebetet, dass er ihre Handlungen segnen möge. Und weil sie gebetet haben, konnten sie arbeiten und sie konnten handeln. Sie konnten beten, sie konnten handeln, weil Gott ihre Gebete erhört hat. Ich denke, wir beten manchmal und denken, dass er gar nicht antwortet, denn er antwortet nicht so, wie wir gebetet haben oder wie wir gehofft haben. Wir beten für viele Dinge in diesem Leben. Ich denke, zumindest du hast es getan, aber ich denke, dass jedes Gebet ist geantwortet. Entweder handelt Gott und du verstehst es, ja, passt, oder er handelt nicht und du solltest das auch als ein Nein verstehen, wenn er nicht handelt. Aber in jeder Weise wird der Wille des heiligen Gottes im Himmel getan. Also, ob wir es wahrnehmen oder nicht, wir sollten beten, sollte das Gebet immer die Grundlage von dem sein, was wir tun, dass wir Dinge für den Herrn tun. Denn als er das Gebet hochbringt, da betet er den Nehemia jetzt hier ja, dass die Sachen auf sie zurückfallen. Er betet aber nicht, dass ihr Widerstand aufhört, sondern für einige Kapitel sehen wir, wie die Widerstand einfach nur weitergeht und die Sachen werden immer schwieriger und entwickeln sich. Es wird von einem kalten Krieg zu einem noch gefährlicheren Auseinandersetzung. Tatsächlich sehen wir und haben nur ein paar Minuten zuvor gesehen, dass sie nun auch einen Angriff planen. Nicht nur eine Verleumdung, sondern einen wirklichen Angriff. Also physisch. Also ein Teil der Handlung ist Handeln im Angesicht des Gebets. Und dann sehen wir in den Versen 4, Verse 7 und 8. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern und die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Unsere Handlungen im Licht des Gebets können verschieden sein. Es kann Arbeit sein, Mauern bauen, aber es kann auch sein, in Zeiten, dass die Welt und der Widerstand tiefe Handlung oder ein Angriff gegen Gottes Volk sein. Sie hatten damals wirkliche Speere und Bögen. Das war damals im Altertum. Aber was macht Nehemia? Er organisiert das Volk nun in militärische Einheiten und gibt ihnen Werkzeuge für Krieg, für den Kampf. Schwerter, Speere und Bögen an den schwächsten Plätzen. Das ist strategisch. Ihre Handlung ist militärisch. Ihr könnt vielleicht sagen, Pastor, soll ich jetzt hier auch Waffen anlegen und den Angriff der Welt, dann sollen wir eine heilige Armee bilden oder was? Nun, nein, natürlich nicht. Aber ich sage, dass das, was die Welt als Attacke gegen die Kirche richtet, dass der Christ ausgerüstet sein sollte, geistliche Waffen zu tragen zum Zweck der Verteidigung. Ihr solltet Argumente haben und mit dem Wort Gottes bewaffnet bezeichnet wird. Das sogar Mark und Bein scheidet. Du solltest bereit sein, zur Zeit und zur Unzeit eine Antwort zu geben. Du solltest bereit sein für den Tag, wo du vielleicht in Ketten gelegt wirst, vor Autoritäten gestellt wirst, dass du eine Antwort geben kannst, warum du diese Hoffnung, die in euch ist, habt. Warum du diese Hoffnung, die in dir ist, hast. So wie im Buch der Apostelgeschichte. Es ist ein anderer Kampf, den wir haben. So ein Kampf, wie unser Herr ihn tut und auch die frühe Kirche. Wie sie leiden, wie sie auch das herrliche Wort Gottes als Waffe vorbringen, die sie haben. Seht ihr, Christen, das ist der Grund, warum wir stehen und bereit sind für diese Handlung. Auch wenn Nehemia hier sagt, zum Volk Gottes in Vers 8: Fürchtet euch nicht. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder. Dass wir uns ausrüsten und in den Riss treten und auch im Glauben und ein mutiges Herz haben, das einfach nur die Wahrheiten der Schrift verkündet, wegen dem Herrn, wegen seiner Herrlichkeit und seinem Licht. Er ist groß und wunderbar und er verdient Lobpreis, Herrlichkeit und Ehre in dieser Welt und in der nächsten. Und deswegen sollten wir uns nicht scheuen vor den Dingen der Welt, die das hassen. Dinge, die Welt hasst und uns bringt, dazu bringt, uns anzugreifen. Die Welt dazu bringt, uns anzugreifen. Und die Einwohner der Stadt Jerusalem damals, die hatten Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Und wenn sie nicht feststehen würden, dann wäre das alles zerstört worden. Und so hat der Angriff der Familie, der Feinde einen Einfluss auf die Familien. Und wir müssen ein Volk sein, das auch mit dem Wort Gottes bewaffnet sein, damit wir eine Antwort geben können, wegen dem Herrn, dem wir anbeten, und der Familien, die er uns anvertraut hat. Für die Kleinen, für unsere Frauen, für unsere Töchter, für unsere Söhne, für unsere Brüder. Damit die Kultur unseres Heimes nicht zerstört wird. In einer Welt, die die Gemeinde angreifen will. Und die jeden in Verwirrung und Aufregung stürzen will und auch vernichtet sehen will. Gebet und Handlung. Das sind die zwei Linien der besten Verteidigung eines Christen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Geschichte der Handlungen mitten deines Volkes, deiner Handlungen mitten deines Volkes. Du bist groß und mächtig. Und Herr, du bist der wunderbare Gott des Himmels. Und wir beten, dass du uns dazu bringst, festzustehen in der Wahrheit deines Wortes. Und Herr, dass wir die Gewissheit haben, dass wenn wir beten und uns dir unterordnen, weil du ein souveräner Gott bist, und dann handeln, dass wir dann auch jedem Christen die richtige Verantwortung geben wirst und befähigen wirst. Dass du deine Kirche verteidigen mögest, darum bitten wir. Und dass du uns bereitest, um dieser Verteidigung willen. Vater im Himmel, wir bitten das im Namen Jesu. Amen.